Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es begrüßen Sie recht herzlich zum herzlichen Bernd Sternahl und
Constanze Holtorf.
Und musikalisch begleitet Sie heute John Lennon.
Ja, und Bernd, du hast wieder allerhand Neues herausgesucht, denn es steht ein neuer Monat vor der Tür, nämlich der Oktober.
Und ich habe mir Mühe gegeben, auch ein bisschen was Herbstliches mit einzubinden, beziehungsweise so einige aktuelle Dinge. Zunächst möchte ich mal ein bisschen was erzählen über die Eiszeit. Wir hören ja im Moment nach dem heißen Sommer immer überall von der Warmzeit, weil wir nun einen extremen Sommer gehabt haben. Das muss man aber auch mal ein bisschen erläutern. Das heißt, es gab in der Vergangenheit, in der Erdgeschichte schon zahlreiche Warmzeiten und zahlreiche Kalt- bzw. Eiszeiten.
Also nichts Ungewöhnliches.
Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Nun ist es so, dass der Begriff Eiszeit erdgeschichtlich definiert ist. Eiszeit bedeutet, dass beide Pole vereist sind. Solange wie die beiden Pole vereist sind, haben wir also noch Eiszeit. Wir befinden uns also dementsprechend erdgeschichtlich, wissenschaftlich noch in der Eiszeit. Und dort in eine Übergangszeit, in einer sogenannten Warmzeit innerhalb der Eiszeit. Diese ist bei uns hier seit ca. 10.000 Jahren. Damals hat diese zwischenzeitliche Warmzeit begonnen, indem das Eis zurückgegangen ist. Die Pole sind nach wie vor vereist. Nun gibt es für diese Eiszeiten unterschiedliche Theorien, wodurch die entstanden sind. Es sind Theorien, nachweisbar sind sie alle nicht. Es gibt Wissenschaftler, die der Meinung sind, es ist zum Teil auf Asteroideneinschläge zurückzuführen. Andere meinen auf Vulkanismus. Wieder andere sind der Meinung, dass halt sich die Sonnenaktivitäten verändert haben. Dazu kommt dann aber auch noch der Aspekt, der verhältnismäßig naheliegend ist, dass sich die kalten und warmen Meeresströmungen, also die Richtungen, verändert haben durch das Driften der tektonischen Platten. Also es gibt da unterschiedliche Theorien. Keine davon ist bislang in irgendeiner Form zu beweisen. Mhm. Vor 10.000, 11.000 Jahren waren wir also hier in unserer Region noch von Eis bedeckt, von Gletschereis. Das ging im Nordharz und im Nordharzer Vorland bis etwa 400 Meter Höhe. Dort ist es dann in der letzten Eiszeit zum Stehen gekommen. Es gibt da noch mehrere Punkte, die gekennzeichnet sind, die man sich auch im Internet aussuchen kann. Dort stehen Tafeln beispielsweise über Blankenburg und bei Friedrichsbrunn, bis wohin das Eis vorgedrungen ist. Insbesondere am Ramberg zwischen Gernrode und Friedrichsbrunn kann man noch viele Hinterlassenschaften auffinden. Dort sind riesige Findlinge aufgetürmt, die dieses Gletschereis halt vor sich hergeschoben hat und die dort heute noch liegen. Und diese Gesteinsmassive, naja, die sind dann später Anlass gewesen, um viele Sagen und Mythen zu formulieren. Dann gibt es aber auch noch eine geologische Besonderheit, die im norddeutschen Tiefland ihresgleichen sucht. Das sind sogenannte Gletschertöpfe. Die findet man häufiger in den Gebirgen, hier im Flachland eigentlich seltener. Das sind Vertiefungen, die auch als Kolke bezeichnet werden, die durch fließendes Wasser im Bereich des Gletschereises ausgespült und entstanden sind. Dazu gibt es auch die unterschiedlichsten Annahmen, wie diese entstanden sind. Zum einen hat ja das Wasser mächtige Kraft, das wissen wir alle. Und wenn das über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende fließt, dann spült es aus. Dazu kam natürlich, dass unter dem Eis immer Sedimente mitgetragen wurden, Sand und dergleichen, was eine regelrechte Schleifwirkung dann erzielt. Ja, und solche Relikte, solche Gletschertöpfe, die sind im Hü bei Hüneinstedt entdeckt worden. Das 1710. Beim Abbruch von Kalkstein sind die dort aufgefunden worden. Dann hat sich aber späterhin keiner dafür weiter interessiert. Dazu kam natürlich, dass dieses Gebiet ja immer grenznahes Gebiet war und es immer problematisch war, da auch hinzugelangen. Und so sind diese Gletschertöpfe mehr oder weniger ein bisschen in Vergessenheit geraten und sind zugewachsen und dergleichen. Und nun hat aber der Regionalverband Harz das Ganze wieder freigeschnitten. Man kann also dorthin wandern. Es ist nicht allzu weit von Hüneinstedt aus. Da gibt es einen Wanderparkplatz an der L84 zwischen Atenstedt und Hüneinstedt, wo man parken kann und sich das Ganze dann mal anschauen kann. Das sind also, geologische Highlights zur Eiszeit, so viel ansonsten kann man ja direkt nicht sehen, abgesehen von halt diesen Findlingen, die man dort am Rambergsmassiv, aber auch in anderen Gegenden findet. Wer da also Interesse dran hat, man an der L84 zwischen Altenstedt und Hüneich. Ja. Naja, ist mal so ein Ausflugsziel.
Ja, ja, ja. Ne? Wenn da noch Kinder mit sind,
genau.
Die können da ein bisschen noch klettern. Und du, Bernd, möchtest uns heute eine interessante Persönlichkeit nahebringen.
Ein Aschersleben, den Jakob Christian Schäffer.
Vater der Waschmaschine.
Vater der Waschmaschine. Schäffer war ein deutscher Universalgelehrter des 18. Jahrhunderts. Da gab es zu jener Zeit eine ganze Anzahl von zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, denen wir zahlreiche grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse verdanken. Oftmals wurden auch nur Entdeckungen gemacht oder Erfindungen, die aber noch nicht weiter verifiziert werden konnten, weil einfach das Wissen fehlte, weil die Möglichkeiten fehlten, die technischen und technologischen. Und nicht zu verkennen ist auch, dass solche Universalgelehrten damals auch oft von der Gesellschaft verlacht worden, weil ihre Erfindungen verhältnismäßig wenig Anerkennung zu ihrer Zeit fanden und somit auch teilweise vergessen worden sind dann. Ja, Jakob Christian Schäffer wurde am 31. Mai 1718 in Querfurt geboren. Sein Vater war Architekton Johann Christoph Schäffer und seine Mutter Viktoria Schäffer, geborene Schernberger. Schäffer hatte noch 5 weitere Geschwister. Der Vater starb jedoch schon 1677, wodurch die Familie in sehr ärmliche Verhältnisse geriet. Das war damals ein großes Problem, wenn der, Versorger einer großen Familie starb. Renten gab es noch nicht. Teilweise hat dann die Kirche oder wenn es Beamte waren, der Dienstherr irgendwo eine kleine Pension gegeben oder sowas, aber das war nicht zwingend. Dennoch wahrscheinlich dadurch, dass der Vater bei der Kirche gearbeitet hat, war es Schäffer möglich, die Schule zu besuchen und sogar später das Gymnasium. Dazu ging er nach Greiz. Er muss ein außergewöhnlich guter Schüler gewesen sein, denn 1735 wurde er in die Latina der Frankischen Stiftung in Halle aufgenommen und bekam dort auch ein Stipendium. Nachdem er das Gymnasium abgeschlossen hatte, studierte er von 1736 bis 38 evangelische Theologie an der Universität Halle. Ja gut, es war damals so, naturwissenschaftliche Fächer hat man im Allgemeinen nicht studiert. Ne? Es war Theologie, mitunter auch schon Philosophie und solche geisteswissenschaftlichen Dinge. Das andere, das waren diese Universalgelehrten, die dann halt selbst geforscht haben, sich das Wissen selbst vermittelt haben, ne? Nach Abschluss seines Studiums wurde er dann Hauslehrer in Regensburg. Wie er dahin gekommen ist, das ist weitgehend unbekannt. Kurze Zeit später verlieh ihm 1760 die Universität Halle sogar den Doktortitel in Philosophie. Schäffer war jedoch kein reiner Theologe oder jemand, der sich damit anfreunden konnte, im kirchlichen Dienst tätig zu sein. Das führte auch des Öfteren zu Disputen und Streitigkeiten mit der Kirche. die unzufrieden mit seiner Arbeit war, weil er so viele andere Nebentätigkeiten noch mit ausgeführt hat und insbesondere sich auch halt naturwissenschaftlichen Dingen zugewandt hat, was auch zu dieser Zeit noch nicht so ganz üblich war. Mhm. Ja. Zunächst beschäftigte er sich mit Botanik, Mykologie und dergleichen, und aber auch mit technischen Zusammenhängen und betätigte sich als Erfinder. 1759 schrieb er sein erstes Buch, Erleichterte Arzneikräuterwissenschaft, in dem er die Heilwirkung von Pflanzen beschrieb.
Ja, das war ja damals auch immer noch wichtig.
Ja, auch in der Pilzkunde verdiente er sich zahlreiche Meriten und veröffentlichte dazu auch einige Bücher. Weiterhin tätigte er Erfindungen, forschte in der Elektrizitätslehre, in der Farbenkunde, der Optik und der Mechanik und war an der Entwicklung und Verbesserung technischer Geräte wie Sägemaschine, Backofen und Brennspiegel maßgeblich beteiligt. Was ihn jedoch bis heute noch eine gewisse Popularität verschafft hat, waren seine Erfindertätigkeiten im Bereich der Papierherstellung. Mhm. Papier war zu jener Zeit noch ein recht kostbares Gut, teuer und somit auch wertvoll. Und er machte sich daher Gedanken darüber, wie man Papier qualitativ verbessern und auch preiswerter herstellen konnte. Und machte dazu unzählige Versuche mit allen möglichen Naturstoffen und dergleichen. Und damals war die Technologie noch ziemlich begrenzt. Es war also absolute Manufakturarbeit, die Papierherstellung. Man hatte den sogenannten Papierholländer, das war so eine Art Presse, mit der dann in den Manufakturen das Papier hergestellt wurde. Und Schäffer suchte nach neuen Möglichkeiten zur Papierherstellung. Und dabei erfuhr er von einer Waschmaschine, die in England erfunden worden war. Und dieser Grundkonstruktion nahm er sich an und verbesserte sie wesentlich. Und kam dann bei seinen Versuchen auch darauf, dass die nicht nur zur Papierherstellung geeignet sein könnte und würde, sondern auch als Einsatz oder der Einsatz als Waschmaschine auch denkbar und möglich wäre. Ja, und so entstand die Waschmaschine mit dem Prinzip der Wäschebewegung mit Holzzapfen. Und er erkannte die Zeichen der Zeit und schrieb dazu unter anderem: Aufgabe, wie ist die Wäsche unter folgenden Bedingungen rein, gut und weiß zu waschen? Und darauf gibt es die Antwort: Wasche die Wäsche vorgeschriebenermaßen in der Waschmaschine. Dieser Text kommt uns nun nicht besonders spektakulär vor, war es aber für die damalige Zeit trotz alledem. Denn wir müssen bedenken, der Text stammt aus dem Jahre 1760. Diese Waschmaschine, die er dort mehr oder weniger erfunden hat, verbessert hat, das Grundprinzip galt bis ins 20. Jahrhundert rein. Mhm. Es wurde immer weiterentwickelt. Damals wurde das Ganze noch per Hand betrieben. Also für die Hausfrau war es immer noch eine sehr schwierige körperliche Angelegenheit, obwohl er halt schrieb, die Wäsche ist dann in 10 bis 15 Minuten rein und sauber. Aber in diese Zeit über musste die Hausfrau auch kurbeln. Erst viel später kamen dann die Elektromotoren auch. Aber das Prinzip blieb anfangs immer noch gleich. Mit Holzschaufeln, Holzrädern, Holzzapfen wurde die Wäsche in Holzbottichen bewegt und gewisse Reinigungssubstanzen hinzugegeben und warmes Wasser, so dass sich der Schmutz aus der Wäsche, aus den Textilien gut lösen konnte. Dieses Prinzip hatte also über 200 Jahre, kann man sagen, Bestand. Und er schrieb darüber auch ein Buch, und in dem er das alles ganz exakt erklärte. Ja, es war aber ja ursprünglich nicht sein Anliegen, sondern er wollte eine Maschine, mit der sich Papier besser herstellen lassen würde. Und er brachte es auch zustande, aus unterschiedlichsten Materialien brauchbares, teilweise sagt man sogar sehr gutes Papier herzustellen. Nur irgendwo waren halt seine Techniken und Technologien nicht so, dass man das Ganze weiterverfolgt hat. Mhm. Die Zeit war einfach, wie bei vielen solchen Erfindungen, noch nicht reif. Vor allen Dingen, er hat dann mit den unterschiedlichsten Rohstoffen dort gearbeitet, war es teilweise sehr schwer, diese Rohstoffe zu beschaffen.
Auch wieder teuer.
So, dass diese Papierherstellung, seine Papierherstellung dann mehr oder weniger im Sande verlief. Dennoch war Schäfer zu seiner Zeit ein recht populärer Universalgelehrter, bezeichnen wir es mal ganz einfach so, und wurde für seine Tätigkeiten, seine Veröffentlichungen, seine Erfindungen auch mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von Kaiser Josef II. Mit der Verleihung einer goldenen Kette, oder er wurde auch vom dänischen König zum Ehrenprofessor und zum außerordentlichen Geheimrat ernannt. Jakob Christian Schäfer verstarb am 5. Januar 1790 in Regensburg. Mhm. Dennoch ist er eine Persönlichkeit aus der Harzregion.
Na, vielleicht gibt es dort auch was im Museum über ihn in Regensburg, weiß ich nicht. Kann ja sein.
Ja, mag sein. Viele solcher, sage ich mal, Dinge werden ja erst, heutzutage wieder ausgegraben, die lange irgendwo
in Archiven schlummerten.
Und wo man sich halt nicht groß drum bekümmert hat. Aber da ja im Grunde heutzutage jede Stadt irgendwelche prominenten Persönlichkeiten sucht, auf die man entsprechende, auch touristische Konzepte aufbauen kann oder Museen und Ausstellungen, wird da doch so einiges ausgegraben von Leuten, die längst vergessen sind. Und dazu zählte halt auch Jakob Christian Schäfer.
Und passend zur Jahreszeit, Bernd, hast du so einiges über die Herbstzeitloser zu berichten?
Ja, das ist eine Pflanze, die ich für heute rausgesucht habe, weil wir haben ja jetzt Herbst.
Ja, ja. Und ich habe auch was Herbstzeitloses, ein paar Gedichte, nicht Gedichte, Geschichten gefunden, die ich in meiner Sendung hinbringe. Aber großfündig geworden bin ich nicht. Aber du hast es ja auch mehr ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite angegangen.
Ja, die Herbstzeitlose ist ja auch eine Pflanze, die halt im Harz anzutreffen ist. Ja. Insbesondere, wer da Interesse dran hat, Selketalbesuch. Im mittleren Selkental, so etwa oben zwischen Abfahrt Mektesprung und Säckemühle, also so mittendrin, sind links und rechts Wiesen, wo dann jedes Jahr Massen von Herbstzeitlosen blühen. Die Zeit ist nun insbesondere in diesem Jahr schwer vorherzusagen. Ich war jetzt nicht da, ich habe es schon öfters gesehen, habe es auch fotografiert, aber dieses Jahr ist ja das alles ein bisschen anders, zum einen durch die enorme Trockenheit, kann ich nicht sagen, ob sie blühen, ob sie überhaupt blühen, ne? Viele Wiesen sind ja total verdorrt, aber normalerweise geht das jetzt Ende September, Anfang Oktober los mit der Blüte. Der Volksmund bezeichnet die Herbstzeitlose auch als Giftkrokus. Verwandt ist sie mit dem Krokus zwar nur entfernt, die Blüten weisen aber eine nicht zu verleugnende Ähnlichkeit auf. Nur die Blüten sind erheblich größer und gegenüber dem Krokus blühen sie halt im Herbst. Aber wie der Krokus auch, bilden sie denn teilweise auf Wiesen ganze Blütenteppiche. Lieben natürlich nährstoffreiche und nicht zu trockene Wiesen, darum wahrscheinlich auch diese Biotope dort im Selketal. Die Herbstzeitlose gehört zur Familie der zeitlosen Gewächse aus der Ordnung der Lilienarten. Sie ist eine stark giftige Pflanze, die das Alkaloid Colchicin in ihrer Pflanze enthält. Für den Menschen besteht insbesondere die Gefahr, ihre Zwiebel mit der einer Speisezwiebel zu verwechseln oder ihre Blätter mit denen des Bärlauchs. Das heutzutage mit einer Speisezwiebel zu verwechseln, ist wahrscheinlich
sehr gering.
Das Risiko ist sehr gering. Bärlauch schon eher, nur ist es wiederum so, Bärlauch wächst im Frühjahr, ne? Und danach sterben die Blätter ab. Die Herbstzeitlose kommen erst im Herbst. Kann man also theoretisch auch nicht verwechseln, denn jetzt gibt's keinen Bärlauch mehr. Dennoch gab es insbesondere in früheren Zeiten immer wieder zahlreiche Vergiftungen mit tödlichem Ausgang. Die Literatur sagt aus, dass bereits 20 Milligramm als tödliche Dosis gilt, was nur etwa 50 Gramm Pflanzenmasse entspricht. Am giftigsten sind jedoch die Blüten. Diese sind in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich gefärbt, zum Teil. Im Harz, die ich kenne, sind sie meist rosa bis violett. Die Herbstzeitlose ist eine sogenannte ausdauernde, krautige Pflanze, die eine Wuchshöhe bis zu 30 Zentimetern erreicht. Die toxische Wirkung des Wirkstoffes Colchicin hat bis heute in der Medizin Bedeutung. Insbesondere auch für Gichtpatienten. Das sind dann also aber medizinisch dosierte geringe Mengen. Zudem wird natürlich der Wirkstoff oder das Gift Colchicin auch in der Pflanzenzucht verwendet, wie zum Beispiel bei der Züchtung von Erdbeeren. Das Gift hat bestimmte Wirkungen auf Pflanzen, insbesondere kann sie Vergrößerungen hervorrufen in der Züchtung. Die Wirkung wird erzielt, indem eine indirekte Kernteilung vonstatten geht, sodass sich die DNA-Menge im Zellkern bei jeder unterbrochenen Teilung verdoppelt, wodurch jede einzelne Zelle weitaus größer wird. Ja, und das Gift der Herbstzeitlosen, das war in den vergangenen Jahrhunderten eigentlich bis heute, ja, wie soll man das ausdrücken jetzt? Ich muss es anders ausdrücken. Das Gift der Herbstzeitlosen wirkt nicht sofort. Nicht spontan, ja. Wie beispielsweise ein Schlangenbiss oder ja. Irgend sowas. Oder es gibt ja auch Gifte, wie Blausäure, Zyankali und so weiter, die unmittelbar wirken. Dieses Gift wirkt nicht sofort. Es wirkt erst erheblich später schleichend. Ja. Und es ist dann keine Heilung mehr möglich. Mhm. Und es wird insbesondere in der Kriminologie davon ausgegangen, dass häufig schon Morde mit diesen Giften ausgeführt worden, die halt auch kaum noch nachzuweisen sind. Und wie gesagt, eine Vergiftung, eine einmal erfolgte Vergiftung ist dann auch nicht mehr zu stoppen. Dadurch hat die Herbstzeitlose, ja, unangemessenerweise eigentlich, ist ein bisschen in Verruf als Giftpflanze geraten. Dennoch ist es eine wunderschöne Pflanze und eine von wenigen, die man nun jetzt im Spätherbst noch blühen sehen kann. Und wer einmal diese Wiesen gesehen hat, der vergisst es so schnell nicht.
Ja. Ja, es sind Gutes und Böses nebeneinander.
Ja.
Sozusagen.
Ja. Aber wie gesagt, dieser Wirkstoff, der dort enthalten ist, der natürlich heutzutage auch schon chemisch hergestellt wird, den nehmen Millionen Menschen in Deutschland, ich unter anderem auch seit einigen Jahren, die Gichtbeschwerden haben. Und es hilft wirklich. Ne? Es ist also auch gleichzeitig ein Segen.
Ja? Das ist ja oft, dass sich manches ausgleicht.
Ja, ja. Dass dieser Wirkstoff gegen Gicht hilft, das weiß man auch schon sehr, sehr lange. Nur war es natürlich in früheren Jahrhunderten, wo man auch noch nicht diese ganzen Analyse- und Messtechniken hatte, enorm kompliziert, eine Dosis dazu zu ermitteln. Mhm. Zu wenig hilft nicht und zu viel war der Tod. Ja?
Ja, der Wald lässt uns nicht los.
Nein, besonders in diesem Jahr nicht.
Genau.
Und man hört ja überall die Hiobsbotschaften, ne, dass der Wald in diesem Jahr stark geschädigt worden ist und insbesondere der Nadel und dabei insbesondere der Fichtenwald.
Und ist denn so?
Ja, ich kann das nicht bestreiten. Da hat es nun gleich mehrere Ursachen. Die eine Ursache ist der enorme Sturm im Frühjahr, der ja auch im Harz teilweise riesige Waldbestände komplett umgeknickt hat, wo man gar nicht in der Lage war, das so schnell irgendwo wieder zu beseitigen. Und dann kommt natürlich die enorme Trockenheit dazu jetzt und die Hitze. Ne? Und wir müssen ja davon ausgehen, wir hatten im Harz ursprünglich einen ganz anderen Wald. Der Harzer Urwald ist ein Mischwald, der eigentlich aus Eichen, Buchen, Ahorn und anderen, also ein Laubmischwald, ne? Mit großen Beständen von Buchenwald. So, dann ging es los im 10. Jahrhundert. Viele Ortsnamen deuten darauf hin, die mit Rode enden. Aber auch andere natürlich. Es wurde großflächig, wurde weit gerodet für Ortschaften und Siedlungen. Ne? Und natürlich auch schon, um Nutzholz zu gewinnen. Ne? Nicht nur wie zuvor, mal zum Verbrennen und so weiter. Die Leute zuvor haben wahrscheinlich sich ihr Holz meistens aus dem Wald gesammelt. Aber dann auch für die Siedlungen, für die Kirchen, für die Burgen und so weiter wurde im großen Stil schon gerodet und Nutzholz gewonnen. Das Ganze setzte sich dann im Spätmittelalter insbesondere und in der frühen Neuzeit fort mit dem Bergbau hier bei uns. Als der Harz Europas größtes Bergbaugebiet war, in der frühen Neuzeit, hat man unendlich viel Energie gebraucht, um die Verhüttungsprozesse durchführen zu können und hat dementsprechend, also die Energiequelle damals war vorrangig Holzkohle und hat im Grunde genommen riesige Harzflächen komplett gerodet.
Und hat man auch ans Aufforsten gedacht?
Ja, aber erst später. Erst hat man nur gerodet, ne? Insbesondere natürlich in den Gebieten, darum sind zahlreiche, so wie bei mir in Gernrode, ursprüngliche Urwälder noch erhalten, wo kein Bergbau war, da hatte sich natürlich auch der Wald erhalten. Aber rings um diese Zentren, wo Erz gefunden wurde, dort hat man halt alles kahl geschlagen, komplett. Und ohne anfangs weiter darüber nachzudenken. Das kam dann erst viel später, indem man sich auch mit Forstwirtschaft beschäftigt hat. Das war dann also im Grunde genommen ab dem 18. Jahrhundert. Ja, und man war da natürlich auch damals schon hinterher und hat vorrangig versucht, diese Nadelhölzer, diese sogenannten Harthölzer zu schlagen, weil die haben am meisten Energie geliefert. Vorhandene Nadelhölzer, die hat man ignoriert. Ja, was sollte man nun machen? Der Wald war gerodet und Buchen und Eichen brauchen hunderte von Jahren, um wieder entsprechend als Nutzholz geerntet zu werden. Und somit kamen dann die Forst Leute, Wissenschaftler waren es ja damals noch nicht, auf die Idee, doch Fichtenwälder anzulegen.
Ja.
Ne? Man wusste, die wachsen recht schnell, ne? Und insbesondere wenn die Bedingungen, die damals die klimatischen halt noch ganz anders waren wie heute, stimmen, war das für die damalige Zeit eine gute Alternative. Man hat allerdings nicht darüber nachgedacht, dass sich die Zeiten auch mal ändern können. Und man hat es vernachlässigt, über lange Zeit neue Laubmischwälder anzulegen beziehungsweise nachwachsen zu lassen. Ja, es war alles darauf ausgelegt, lange Zeit auf Wirtschaftlichkeit. Ne? Es musste also Holz nachwachsen, was wieder gefällt werden konnte, um es wieder dem Wirtschaftskreislauf zuzuführen. Im 18. und 19. Jahrhundert war es zudem erheblich feuchter und kühler als heute. Es bestanden also beste Bedingungen, was die Fichtenwälder betraf. Es war daher damals auch wahrscheinlich nicht das große Problem, das wir heute haben, insbesondere mit den sogenannten Borkenkäfern, die ja vorrangig dann auftreten, wenn die Bäume geschwächt sind oder krank sind. Normalerweise ist es so, insbesondere bei Nadelbäumen, wir wissen, alle Nadelbäume haben das sogenannte Harz. Das ist eine Substanz, die auch zur Abwehr dient. Ne? Wenn also ein derartiger, Käfer anfängt, in einer gesunden Fichte ein Loch zu bohren, ne? Dann läuft Harz raus und er wird sehr schnell aufgeben. Das können aber die Bäume nur leisten, wenn sie auch gesund sind. Zum anderen auch, wenn sie genug Wasser transportieren können, um das gesamte Leben des Baumes zu betreiben. Wenn es so trocken ist wie in diesem Jahr, dann reduziert sich die Möglichkeit der Harzbildung natürlich erheblich. Und wenn dann durch das warme Wetter noch viele, viele Borkenkäfer gleichzeitig kommen, dann ist das natürlich des Baumes tot, recht schnell. Ja. Ne? Die bohren dann entsprechende Löcher unter die Rinnen, legen dort ihre Eier ab, dort schlüpfen die Larven und fressen im Grunde genommen die ganze Rinde innerlich ab. Ja. Und das ist ja im Grunde genommen die Schicht, die Nährstoffe transportiert und töten somit den Baum ab. Den Förstern bleibt eigentlich dann nur noch eins, wenn sie das sehen, diese Bäume so schnell wie möglich zu fällen und zu entfernen. Wenn es aber solche Massen wie in diesem Jahr sind, dann ist das kaum noch möglich. Wenn wir also von der Klimaerwärmung in diesem Sinne reden, dann werden wir auch in Zukunft davon reden müssen, dass sich die Fichtenwälder im Harz sicherlich nicht auf Dauer überleben werden. Und dass man wirklich sich Gedanken machen muss, wie man zum ursprünglichen Harzer Urwald mit Laubbäumen zurückkommen kann. Der entsteht ja eigentlich von alleine. Wir hatten ja schon darüber gesprochen vor kurzem mal, wie sich das Saatgut des Waldes ausbreitet. Ne? Es braucht halt nur Zeit. Und wenn dort bewusst Nadelhölzer angepflanzt werden, die wachsen natürlich viel schneller, dann verhindern die, dass die dort eigentlich ansässigen Eichen, Buchen, Ahorn und so weiter, groß wachsen können. Ja, die bleiben dann klein und wir schauen manchmal und sehen irgendwo kleine Buchen stehen, die, sage ich mal, Besenstiel stark sind. Aber solche Buchen sind oftmals schon 100, 150, 200 Jahre alt. Man denkt, das sind junge Bäume. Nein, denen fehlt halt nur ganz einfach Licht und dadurch wachsen sie fast gar nicht. Das ändert sich manchmal sehr schnell, indem nebenan eine große Buche oder eine große Eiche umfällt und auf einmal Platz wird und die Sonne einstrahlt und dann gehen die ab, wie man mal so schön sagt, wie Schmidts Katze.
Und damit geht Herzliches dem Ende entgegen und es verabschieden sich ganz herzlich, wie stets, Ihre Constanze Holthoff und Bernd Sternahl. Machen Sie es gut und einen schönen Herbst.